Deutschlandfunk, Andruck.
Wir bleiben im weiteren Sinne beim Thema Liberalismus. Im Jahr 2017 hat Andreas Reckwitz mit »Die Gesellschaft der Singularitäten« einen wunden Punkt getroffen. Unser Streben nach Autonomie, nach Selbstverwirklichung, Einzigartigkeit werde längst gesellschaftlich erwartet und sei eben nicht individuell. Im Modus der Singularisierung, schrieb Reckwitz, wird das Leben nicht einfach gelebt, es wird kuratiert. Inzwischen hat der Soziologe nachgelegt. Das Ende der Illusionen heißt sein aktuelles Buch. Barbara Eisenmann hat es für uns gelesen und im Gespräch mit meiner Kollegin Johanna Herzing hat sie zunächst erläutert, um welche Illusionen es Reckwitz geht.
Naja, was Reckwitz meint, sind die Illusionen der liberalen Fortschrittserzählung. Die hat sich vor 30 Jahren durchgesetzt, als der Sozialismus zusammengebrochen war. Und vielen, vor allem liberalen Gesellschaftswissenschaftlern, schien es damals mit dem postulierten Ende der Geschichte so, als ob wir, wie Reckwitz es formuliert, in die Zielgerade der Weltgeschichte eingebogen wären. Das heißt also Kapitalismus und liberale Demokratie quasi als für alle zufriedenstellender gesellschaftlicher Endzustand. Von heute aus gesehen, meint Reckwitz, sei das allerdings eine ziemlich blauäugige Erzählung. Allerdings verortet er sich auch selber in der liberalen Tradition, trotz seiner Feststellung, dass der Liberalismus in einer Krise sei. Und im Einleitungstext zu den Aufsätzen hebt er dann auch zunächst einmal die für ihn positiven Seiten der Entwicklungen der letzten 3 Jahrzehnte hervor.
Welche sind das denn seiner Meinung nach?
Also er meint beispielsweise die Integration von Indien und China in den Weltmarkt. Das hätte zu einem Rückgang der Armut und zum Aufstieg einer globalen Mittelklasse geführt.
Aber jetzt geht es in Reckwitz' Aufsätzen ja doch hauptsächlich um die problematischen Auswirkungen der Entwicklung in den letzten 30 Jahren. Wie lässt sich seine Analyse über die Dynamiken in der Spätmoderne denn zusammenfassen?
Im Grunde genommen mit der Feststellung der Rückkehr einer neuen Klassengesellschaft. Wobei er diese Diagnose mit vielen seiner Kollegen und Kolleginnen teilt. Man muss hier einen kleinen historischen Bogen schlagen. Die westlichen Industriegesellschaften der sogenannten 30 glorreichen Jahre, also von 1945 bis Mitte der 70er Jahre, waren ja durch einen aktiven Sozialstaat zu einer Art nivellierten Mittelstandsgesellschaft geworden. Heute dagegen, in der postindustriell geprägten Gegenwart, funktioniert der Staat immer weniger als Sozialstaat, dafür aber umso mehr als Wettbewerbsstaat. Und in diesem Setting, das den Neoliberalismus kennzeichnet, haben wir es dann wieder mit verschärften Klassengegensätzen zu tun. Das ist heute allerdings weitgehend sozialwissenschaftlicher Konsens und nicht unbedingt Reckwitz' singuläre Diagnose.
Wie sieht denn diese Klassengesellschaft bei Reckwitz ganz konkret aus?
Also er beschreibt sie als eine 3+1-Gesellschaft. Das heißt, eine wachsende neue Mittelklasse, das sind hochqualifizierte, gut bezahlte urbane Akademiker, dann eine stagnierende alte Mittelklasse, dazu zählt er Facharbeiter, Beamte im mittleren Dienst, selbstständige Handwerker, Angestellte und dann noch eine ebenfalls wachsende neue prekäre Klasse. Das sind Geringqualifizierte, die im Niedriglohnsektor einfache Dienstleistungen verrichten. Und über diesen 3 Klassen schwebe dann sozusagen noch eine neue globale mobile Oberklasse, das 1%. Deshalb die Vokabel 3+1.
Welche Rolle spielt denn dabei die These von Reckwitz, dass der gegenwärtige Kapitalismus eigentlich ein kultureller Kapitalismus ist?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man nämlich den gegenwärtigen Kapitalismus, so wie Reckwitz das tut, als kulturell-kognitiven Kapitalismus definiert, also als Kapitalismus, in dem die Wertschöpfung nicht mehr primär auf industriellen Gütern beruht, also Autos, Kühlschränken und so weiter, sondern auf immateriellen Dingen wie Daten, Patenten, medialen Formaten und so weiter, also auf Wissen, dann kommt der akademischen Mittelklasse als Hauptstütze dieses neuen Kapitalismus ein ganz zentraler Stellenwert zu. Zum einen, weil sich aus ihr die Wissensarbeiter rekrutieren, zum anderen aber auch, weil sie die Konsumenten der kulturell wertvollen Güter sind, die hier produziert werden. Was hier aber unter den Tisch fällt, also überhaupt nicht mitreflektiert wird, ist, dass in einer auf immateriellen basierenden kapitalistischen Wertschöpfung diejenigen, die die wertvolle Wissensarbeit verrichten, auch immer schlechter entlohnt werden müssen. Nur so lässt sich der Profit steigern. Und das zeigt sich dann ja auch an der prekären Lage von Teilen der akademischen Klasse, die zum Beispiel in der Wissensproduktion, in Innovation und Forschung tätig sind.
Auf die politischen Folgen von all dem geht Reckwitz aber auch ein.
Ja, das tut er. Er analysiert den Bedeutungsverlust der alten Volksparteien im Westen und vor allem den Aufstieg des Rechtspopulismus. Der sei besonders für Teile der alten Mittelschicht attraktiv, meint Reckwitz. Die neue Unterklasse stuft er dagegen als politisch eher indifferent ein, in Teilen allerdings auch dem rechten Lager zugeneigt, während er die urbane Akademikerklasse auf der Seite ökoliberaler Parteien verortet.
Wenn wir mal über das Beschreiben hinausgehen, hat Reckwitz denn auch Vorschläge, wie man dieser Polarisierung zwischen Gewinnern und Verlierern, wie man der begegnen könnte?
Ja, ich würde sagen, hier zeigt sich die Schwäche einer primär auf die kulturelle Seite bezogenen Klassenanalyse. Über Klassenpolitik nachzudenken ist nicht Reckwitz Ding. Vielleicht ist er vom Selbstverständnis her dazu auch zu sehr ein Liberaler. Und er geht ja auch nicht von einer Systemkrise aus, wie manche seiner Kollegen und Kolleginnen, sondern er sagt, wir haben es mit einer absolut normalen Krise zu tun. Einer Krise, die, wie er meint, regelmäßig wiederkehre und mit der seit der Französischen Revolution immer wieder auftauchenden und im Grunde eben liberalen Fragestellung zu tun habe, wie und in welchem Ausmaß Politik die gesellschaftliche Ordnung gestaltet. Was er dann im letzten Aufsatz postuliert, ist ein regulierter Liberalismus. Man hat da allerdings das Gefühl, dass er sich ein wenig hinter dem Jargon des Soziologen versteckt, wenn er nämlich vom notwendigen Übergang von einem, er nennt es apertistischen Liberalismus und meint damit im Grunde den neoliberalen Kapitalismus, hin zu einem einbettenden Liberalismus spricht. Und dann kommt er aber über eine Handvoll sozialdemokratisch anmutender Vorschläge zur Notwendigkeit öffentlicher Infrastrukturen und über nicht weiter definierte kulturelle Grundwerte für das gesellschaftliche Zusammenleben im Grunde nicht hinaus.
Barbara Eisenmann besprach Andreas Reckwitz, Das Ende der Illusionen, Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne. Der Surkamp Verlag hat das 306-Seiten-Werk herausgegeben zum Preis von 18 Euro.